Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Moment her, das war ein Moment, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Es ist vollbracht und dann ist er gestorben. Das heißt, es ist vollbracht. Alles, was Jesus getan hat, er hat alles getan, was du nicht tun konntest, und er hat alles getan, was du auch nicht verdient hast. Was wir verdient haben, das sehen wir an diesem Kreuz, ist, dass wir eigentlich dort hätten hängen müssen. Wenn du genau das anschaust, Sünde hat immer den Tod verdient. Und das heißt, der Mensch hat eigentlich das Kreuz verdient, und deswegen ist es umso krasser, sich vorzustellen, dass Gott selber seinen Sohn gegeben hat, und der ist am Kreuz gestorben und hat das getan und hat das unverdient auf sich genommen, was wir eigentlich verdient hätten. Und das ist dieses Karfreitag-Erlebnis am Kreuz. Es ist vollbracht. Und das ist das Großartigste, das können wir nur akzeptieren. Und er hat uns unsere Sünden vergeben, er ist am dritten Tag auferstanden. Und jetzt kommt eigentlich diese ultimative Freude. Auf der einen Seite freuen wir uns, dass Gott es für uns getan hat. Auf der anderen Seite ist auch diese Auferstehung, die so unglaublich powerful ist und die eigentlich ständig ein Grund zur Freude sein sollte bei uns. Weil das eine hat er getan, damit wir nicht sterben müssen. Jeder Mensch hat den Zugang gemacht, aber er hat uns auch die Möglichkeiten gegeben, mit ihm gemeinsam zu leben. Und Auferstehung heißt nicht nur, dass wir das einmal im Jahr drüber nachdenken, sondern dass wir ständig in dieser Realität leben. Und ich möchte uns in ein paar wichtige Dinge mit reinnehmen. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe uns gar nicht begrüßt, also uns, ich, euch. Herzlich willkommen zum Ostersonntag. Alle auch online dabei sind. Schön, dass du da bist. Es ist ja unhöflich, falls du heute zum ersten Mal da bist, auch ganz herzlich willkommen als unser Gast. Aber ich war schon so aufgeregt, dass ich gleich losgelegt habe. Also, aber jetzt fange ich an. Wirklich. Der erste Punkt, und das ist mir auch so bewusst geworden, wir gehen jetzt 9 Dinge durch, die nach der Auferstehung passiert sind. Also auf der einen Seite ist ja Jesus gestorben, er ist auferstanden, und wir haben ja gestern auch dieses Gemeinschaftsfest gefeiert, den Osterbrunch. Das heißt, dass auf der einen Seite ist es eine Sache zwischen uns und Gott, aber auch immer wieder eine gemeinschaftliche Sache, ein gemeinsames Gott begegnen. Ostern ist kein Single-Event, das war nur ein Single-Event zwischen Jesus und Gott, als er gesagt hat, es ist vollbracht, aber der Rest ist eigentlich eine große Gemeinschaftsaktion gewesen. Erster Punkt ist, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Also, Jesus ist gestorben, die Leute waren furchtbar traurig, obwohl er es ihnen gesagt hat, dass er wieder aufstehen wird. Sie sind zum Kreuz hingegangen, und dann ist diesen Leuten, die dann, zum Grab sind sie gegangen, und beim Grab ist ihnen etwas begegnet, das wirklich spektakulär ist, und zwar ein Engel. Also du musst dir vorstellen, da war plötzlich ein Engel, der hat den Stein auf die Seite gerollt, und dann ist folgende Situation in Lukas 24, 5 bis 8. Die Frauen erschraken und verneigten sich vor den Engeln. Da fragten die Männer, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Also ich wäre auch erschrocken. Oder stell dir vor, du gehst irgendwo auf dem Friedhof, und auf einmal steht, da sitzt ein Engel auf einem Grabstein. Und das heißt, ich wäre furchtbar erschrocken im ersten Moment. Im zweiten Moment hätte ich schon ganz viele Fragen gehabt. Wenn ja schon mal einer da ist, muss ich gleich alles fragen, Weltfrieden und alles gerade mal abchecken. Aber dieses eine Wort, was wir hier sehen, dass sie ihn fragen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Die Jünger und die Nachfolger von Jesus und die Frauen in dieser Situation wussten ja, dass Jesus gesagt hat, er wird auferstehen. Und sie sind hingegangen und haben den Toten gesucht. Und die Engel sagen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und mir ist es so bewusst geworden, dass wir oft den lebenden Auferstandenen bei toten Dingen suchen. Ich war ja vor einiger Zeit in Katar. Von dort hatte ich dann meinen Katar. Da musste ich so husten, danach mit dem Flieger angesteckt und habe 2 Monate gehustet. Das ist, wenn man nach Katar geht, kriegt man Katar. Und das war der Beginn vom Ramadan. Und alles, was ich jetzt sage, möchte ich mit ganz viel Respekt und ich will auch keine Gefühle verletzen, so ganz bewusst. Aber ich war dort am Beginn vom Ramadan und dann sitze ich dort und ihr müsst ja verstehen, ich bin wirklich sehr katholisch aufgewachsen, im katholischen Umfeld. Und dann saß ich dort so und dann haben die den ganzen Tag nichts gegessen und am Abend ein Riesenfest und der Muezzin hat dann über ganz Katar, also so rausgerufen aus diesem Lautsprecher und für mich kam dann dieser Ton, wie wo ich aufgewachsen bin in der Kirche, so ein Ton und denke mir, was machen die hier eigentlich? Das ist nur ein Fest und dann isst man und ich habe festgestellt, Menschen sind zutiefst religiös und suchen einfach Rituale und Formen, um Gott zu begegnen oder um Gott zu gefallen, Regeln und Gesetze zu beachten. Und Religiosität ist nicht automatisch dasselbe wie lebendiger Glaube. Man kann sehr religiös sein, viele Regeln, viele Gesetze, viele Rituale, aber trotzdem keine echte Beziehung zu Gott haben. Warum sucht ihr das, den Lebenden bei den Toten? Und mir ist bewusst geworden, oder immer wieder sehe ich das, dass ganz viele Menschen Rituale, Gesetze und Dinge suchen, an die sie sich halten. Die helfen auch zum Teil. Es ist aber noch keine lebendige Beziehung zu Gott, um Gott zu begegnen. Ein Beispiel aus der Geschichte, und zwar zur Zeit, als Jesus gestorben ist, da gab es ja diesen Tempel vom Herodes und einen Tempelbetrieb. Der Tempelbetrieb damals, das war ein richtig großer Wirtschaftszweig in Jerusalem, da haben 20.000 Menschen mitgearbeitet und der Hohepriester, das war damals die einzige Person, die eigentlich Zugang gehabt hat zu Gott und dieser Hohepriester war eigentlich dazu designed, also dazu berufen, wie man immer sagt, dass er keinen Besitz hat. Was haben die Hohepriester damals tatsächlich gemacht? Sie haben in einer Villa außerhalb von Jerusalem gewohnt. Da hatten sie sogar ihre eigene kleine Privatarmee. Sie haben in unglaublichem Luxus gewohnt. Diese Hohepriesterfunktion wurde eigentlich mit der Zeit eine Machtfunktion. Das heißt, man hat geschaut, dass man seine Cousine, seinen Vetter, irgendjemanden reinbringt in dieses Machtsystem. Also 20.000 Menschen. Und dann ist ja Jesus hier reingekommen, ihr kennt ja die Geschichte mit der Peitsche vielleicht, habt ihr das schon mal gehört, und hat die Leute rausgetrieben aus dem Tempel, so Geldwechsler und Taubenverkäufer. Das, was ich glaube, ist, es war Jesus nicht in erster Linie, dass er die 2, 3 Leute hier raustreibt und die Tische umgeworfen hat, sondern er hat dieses System durchblickt und er gesagt, warum habt ihr das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht? Er hat den Begriff Vater genommen, eine Beziehungsebene und aus der Beziehung heraus wurde plötzlich ein Ritual gemacht mit einem riesengroßen Theater und Spektakel rundherum, das nichts mehr mit der Beziehung zu Gott eigentlich zu tun hatte. Heißt nicht, dass einzelne Menschen keine Beziehung zu Gott hatten. Dann kam Jesus, war bei den Menschen, lebte mit den Menschen, ist auferstanden, begegnete den Menschen. Die ersten Jünger haben gehört, einfaches Leben, eine richtige spektakuläre Revolution. Und dann sind die ersten Kirchen entstanden. Und ein paar hundert Jahre später in Rom ist das gleiche Spektakel wieder von vorn losgegangen. Ein riesengroßer Tempelbetrieb mit einer krassen Hierarchie, wo Leute hinpilgern und glauben, das Ritual wird sie retten. Das heißt nicht, dass man keinen lebendigen Glauben haben kann, was man macht. Aber wenn das Ritual zu Gott wird, dann haben wir genau das verpasst, was wir Ostern feiern, dass wir den Auferstandenen bei den Toten suchen. Und der Mensch ist religiös und lässt sich immer wieder suchen wir so kleine Boxen, in die wir uns reinquetschen und denken, das Ritual rettet uns. Und wir haben eigentlich den Auferstandenen und laufen daran vorbei. Das heißt nicht, dass du, wenn du jetzt ins ICF kommst, das nicht genauso passieren kann. Sorry, Dad. Aber das kann da auch hier passieren. Wir suchen die perfekte, den richtigen Worship. Oder wenn ich komme rein und wenn der Worship für mich perfekt ist, dann ist großartig. Worship und Anbetung ist grundsätzlich nicht für dich. Also das hat eigentlich mit dir relativ wenig zu tun, außer dass du singen kannst, deine Hände heben kannst und für Gott singst. Wir suchen den perfekten Ostersonntag. Ja, Ostersonntag, da gibt es so spezielle Gefühle. Also ich kenne diese speziellen Gefühle, wenn ich ein geselligtes Fleisch aufschneide. Also dieses Ritual, das ist schon sehr gut, aber anderes Thema. Wir suchen den richtigen, perfekten Platz. Wir suchen den perfekten Prediger. Wir suchen, wenn ich dann ein Kerzerl anzünde, genau dann suchen wir dieses Gefühl. Oder sogar im ICF, dann gibt es den Stammplatz, oder? Ja, wenn ich nicht hier sitzen kann, wäre ich schon ganz unruhig. Gell? Oder wenn ich dann reinkomme oder wenn irgendwas Ding. Rituale, die können uns helfen. Aber kann auch manchmal die Gefahr sein, dass wir dann einfach auch den Platz etwas anderes geben außer Jesus. Der Seelsorger wird plötzlich zu Gott. Und wenn der Seelsorger nicht reicht, haben wir einen christlich ausgebildeten, christlich zertifizierten Therapeuten. Und der hilft mir dann. Alles gut, alles richtig, aber Jesus lebt, damit wir in unserem Alltag erleben können und Zugang haben zu ihm. Das Ritual kann ein totes Ritual werden und uns eigentlich ablenken. Ich habe nachgedacht heute in der Früh und mir ist ein Satz in den Sinn gekommen, der ist auch von mir. Ich begegne dem lebenden Jesus lieber in meiner Schwäche mit all meinen Fehlern, als dass ich mich bei toten Ritualen perfekt präsentiere. Und ich kenne das aus meiner Zeit, aus meiner Kindheit heraus, ich habe das immer ganz merkwürdig gefunden, dass ich an diesem Sonntag perfekt da sein muss. Und alle waren dann perfekt im Dorf. Ich habe die aber gekannt, wie die unter der Woche gelebt haben. Und das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Und ich habe gemerkt, wir können unsere Beziehung zu Gott wirklich auf tote Rituale aufbauen. Und das ist nicht der Punkt von Ostern. Ostern soll uns daran erinnern, dass Jesus auferstanden ist und dass wir ständig Zugang haben zu ihm. Rituale können dir helfen, aber ersetzen das nicht. Die richtige Message, Worship, Bibellesen sind alles Tools, um Jesus zu begegnen. Ein Priester hat mal gesagt, der George MacDonald, die Bibel erhebt nirgends den Anspruch, das Wort, der Weg und die Wahrheit zu sein. Die Bibel führt uns zu Jesus, der unerschöpflichen, sich immer weiter entfaltenden Offenbarung Gottes. Die Bibel selbst ist nicht Gott, ist Gottes Wort und soll uns zu Gott führen und uns die Dinge Gottes lehren. Wenn du mal drüber nachdenkst, die ersten Christen, die hatten ja nicht mal Bibel. Die sind nicht ins Bookstore gegangen im ICF und gesagt, ich hätte gern diese Übersetzung. Es hat überhaupt gar nichts gegeben. Das, Überlieferungen, der hat das und das und das gesagt. Wir haben Beziehung zu Jesus, zu einem Auferstandenen. Und das war die Antriebskraft der ersten Christen. Vielleicht denkst du dir heute, oh, was für Osterpredigt, ich kenne mich gar nicht aus. Ich glaube, es kommt die Zeit oder ist die Zeit in unserer Gesellschaft, wo wir wirklich mit diesem Gott Kontakt haben sollen. Auch wenn du christlich aufgewachsen bist, reicht es nicht alleine. Der Auferstandene ist auferstanden, damit du und ich ihm persönlich begegnen können. Das ist Ostern. Der zweite Punkt ist, fürchtet euch nicht. Jesus sagt zu ihnen, habt keine Angst, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen. Das war etwas vom der Auferstandene, und deswegen ist es so krass, was Jesus gesagt hat nach der Auferstehung. Das waren ja nicht irgendwelche Floskeln, weil er sich denkt hat, 40 Tage bis Pfingsten und bis zur Himmelfahrt ist schon lange Zeit, ich muss mir irgendwas überlegen, die Zeit überbrücken mit ein paar schlaue Motivationssprüche. Jesus hat die Dinge, die wir niedergeschrieben haben nach der Auferstehung, die sind essentiell für uns und so wichtig, und ich möchte uns zu Ostern heute einfach das so richtig reinmassieren, dass wir das glauben und wieder danach leben. Vielleicht spürt ihr, dass ich intensiv bin, weil es mich wirklich begeistert. Er hat gesagt, habt keine Angst. Habt keine Angst. Diese Welt hier, die kann dir wirklich Angst machen. Also was da alles passieren kann. Und dann sagt Jesus hier mitten rein, der Auferstandene, der das nicht nur vor 2000 Jahren gesagt hat, sondern heute zu dir, ich fürchte dich nicht, hab keine Angst. Vor allem, wenn du gläubig bist, hast du diesen Zugang zu diesem Gott, um keine Angst zu haben. Nicht mal vor dem, was in der Zukunft passiert, wenn du sterben wirst oder irgendwas. Also wahrscheinlich werden wir alle, die meisten von uns, so 100% Quote, werden irgendwann sterben. Und es passieren ganz viele krasse Sachen bis dorthin. Und hab keine Angst. Ich beobachte Menschen oft, die sind eigentlich wie so kleine Kätzchen, die ganz verschreckt in der Ecke sitzen und das Problem anschauen, wie das Monster immer größer wird und auf einen zukommt, anstatt dass sie aktiv sagen, na, ich habe keine Angst, weil Jesus ist bei mir. Es bringt auch nichts, wenn du die Augen zumachst, ist das Problem hier nicht weg. Unsere Probleme können wir mit einem auferstandenen Jesus aktiv angehen. Weil Jesus gesagt hat, fürchte dich nicht, fürchte ich mich nicht, keine Angst. Dann hat Jesus gesagt nach der Auferstehung, Friede sei mit euch. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Und ich habe oft so das Bild gehabt, so wie war denn diese Situation? Sie sind alle in diesem Raum und plötzlich kommt Jesus rein und man hat ja so diese klassischen Bilder vor sich. Dann steht er hier so und einfach macht nichts und steht so da. Aber die Situation war wahrscheinlich spektakulär. Da waren seine Freunde, das waren alles so Teenager. Jakobus, Johannes, Petrus, Andreas und wie sie alle, Bartholomäus, wie sie alle heißen mögen. Und die sitzen dort und waren völlig verängstigt, weil sie nicht gewusst haben, was passiert. Und auf einmal kommt Jesus rein in diese Krisensituation und sagt, Friede sei mit euch, es stimmt, ich bin auferstanden. Schaut, das ist wahr. Und im Unglauben, ich bin hier. Und der gleiche Jesus, der sich damals den Leuten gezeigt hat, das ist der, der dir begegnen möchte, wenn du in dieser Krisensituation bist, wenn du diesen Unfrieden hast, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, dass er dir sagt, hey, Friede sei mit dir. Der vierte Punkt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und du musst dir hier die Jünger vorstellen, hey, Friede, 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 Friede. Und die haben wirklich aufgeatmet. Es stimmt, er ist auferstanden. Er ist hier, das ist tatsächlich. Wenn sie ihr Handy gehabt hätten, hätten sie sofort angerufen irgendwen oder eine Story gemacht. Hey, es stimmt, gell? TikTok, Insta, whatever. Und so. Und dann denken sie sich, wow, krass, Gott hat ihn gesandt. Er ist gestorben, er ist auferstanden, es ist uns begegnet. Und direkt auf diese unglaubliche Seelsorge, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Und dann sitzt du da und dann denkst du, Vater hat Jesus gesandt, der ist gestorben, war Tischler, muss jetzt auch Tischler werden. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch zu seinen Feinden. Gutes zu tun, in diese Welt raus und vielleicht werden wir alle sterben. Du musst dir vorstellen, weil wie er mich gesagt hat, dann rechnet Sam, ui, das ist unsere Zukunft. Ah, wir haben einen Auftrag. Und dann ist Einzelnen vielleicht das Herz in die Hose gefallen, weil sie sich denkt haben, spektakulär, Friede sei mit euch, Auftrag. Und das ist ja oft so, wir kommen in die Kirche, wir lernen Jesus kennen, wir machen Explore, wir machen Get Free, machen diese. Und immer nebenbei, wenn du das machst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du Christ wirst, wenn du heute Christ wirst, eine Sache, die ist immer parallel dazu da, das heißt Auftrag. Es ist immer ein Zuspruch für uns, Gott ist bei dir und erzähl das Gleiche auch den anderen, weil die brauchen mich ja auch. Und dann haben sie ein bisschen Angst gehabt und dann kommt gleich so, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Er hat das letzte Wort im Himmel und auf der Erde. Da können egal welche Diktatoren, welche Despoten, welche Verfolger, welche Folterer, egal was aufstehen im Leben, egal wie schlimm es wird, Gott hat das letzte Wort auf dieser Welt. Gott hat das letzte Wort über deinem Leben. Das heißt nicht, dass immer alles rosig, perfekt und super gut und toll ist, aber er hat immer das letzte Wort. Wir dürfen Gott vertrauen. Und das meint er auch im Punkt 6. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. In Matthäus 18, Vers 20 steht, siehe, also und lehrte sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und ich habe das so, dieses Vertrauen Gott gegenüber. Ostern ist eigentlich ein Bild des Vertrauens. Und ich sag Gott einfach ganz oft, ich vertraue dir. Also ich habe zwei Dinge, die sage ich Jesus regelmäßig, so oft wie es geht. Ich sage, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich über alles, weil du mich liebst und am Kreuz so viel getan hast. Danke für mein Leben. Ich liebe dich und ich vertraue dir. Das Vertrauen vergesse ich oft, aber ich habe eine Sache gemerkt. Wenn ich die Gott sage, und zwar, ich vertraue dir, Gott, kommt Gott in Zugzwang. Weil hat jemand Kinder von euch? Na genau, manche, boah, leider, ne? ich habe ja keine Kinder, aber ich spiele gerne mit Kindern. Und eine Sache, die ich gerne mache, ist, ich stelle so kleine Jungs gerne auf so Mauern. Und wenn sie noch klein sind, dann sage, spring. Ich finde das voll flashig, die springen wirklich. Oder so, hey, spring, aua! Oder bevor ich schon ready bin, das musst du mal probieren, gell? Aber fang auch. Gell? Vor allem, wenn es nicht deine Kinder sind. Gell? Und dann springen sie und ich denke, oh, das fühlt sich so gut an. Und ich weiß, wenn ich mit dem das spiele, dass ich eine Verantwortung habe und in Zugzwang komme, ich muss fangen. Weil sonst zerstöre ich das Vertrauen dieses Kindes. Und so ist es auch mit Gott. Wenn ich sage, Gott, ich vertraue dir für mein Leben, das heißt, ich springe in seine Arme, Jesus ist im Zugzwang. Der sagt, ja, ich möchte, dass mein Kind dieses Vertrauen nicht gebrochen wird. Und vielleicht sind Situationen in deinem Leben, wo du denkst, boah, ich vertraue, nichts ist passiert. Aber am Ende des Tages, Gott lässt dich und mich nie los und wir können ihm vertrauen. Der siebte Punkt ist, die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, ihr braucht sie nicht zu kennen. Und hier ist eine Situation, die Nachfolger von Jesus, die Jünger, die haben ja immer gesagt, schon zu Lebzeiten, ja, wann, wie, wo, wann, wer wird zu deiner Rechten sitzen, wer ist dein Chef im Himmel, also so ganz menschliche Dinge, gell? Du bist einfach irgendwie mit dem Oberboss, mit Jesus und du merkst, Kranke heilen, Dämonen austreiben und so, wenn du mit solchen Leuten unterwegs bist und du denkst, oh, das ist wirklich der Sohn Gottes, dann positioniere ich mich irgendwie richtig, weil vielleicht gibt's ja dann später mal ein Upgrade. Also vielleicht machst du das nicht so, aber wenn Milliardäre meine Freunde sind, noch nicht, dann stelle ich es mir gut mit denen. Ganz okay, in Zukunft, wie sind wir dann im gleichen Apartment und so? Oder gehen wir zusammen auf Urlaub, du zahlst, ich komme mit. So, man versucht sich richtig zu positionieren. Und die Jünger auch, und die haben immer den Stress gehabt, bei Jesus zu sein, wer ist besser, wer kann vorn. Und nach der Auferstehung war, okay, wann kommst du wieder? Und er sagt, hey, die Zeit bestimmt der Vater alleine. Kümmere dich nicht um morgen, um übermorgen, um später. Lebe jetzt, hab jetzt mit mir, dem Auferstehenden, Auferstandenen, Beziehung, weil das ist um vieles, vieles wichtiger, als wenn du genau jede Endzeitprophetie weißt. Ich schaue ja manchmal so Endzeitpredigten an und dann denke ich mir, was mache ich überhaupt? Jeder hat eher andere Meinung, keiner weiß es genau. Dann stundenlange Vorträge über irgendwelche Dinge, die ja eh keiner weiß. Ich denke mir, das kann ich mir auch sparen. Es gibt Zeichen, wo Gott sagt, schau hin, wenn politisch das und das und das und das passiert. Aber genau weiß es ja wirklich niemand, wann Jesus wiederkommt, wann die Welt zu Ende geht. Deshalb lasst uns heute leben und nicht so viel Sorgen um die Zukunft machen. Wie es werden wird, wissen wir nicht. Wir wissen, dass heute hoffentlich in einer Stunde einen guten Kaffee gibt. Viel weiter ist schon nichts sicher. Ist wirklich so. Und wenn du Glück hast, schaffe ich es in der Zeit, die Predigt zu beenden. Und der achte Punkt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft. Und das ist hier so ein Versprechen in Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und hier verspricht Jesus etwas in seiner Zeit, hier nach der Auferstehung, vor der Himmelfahrt. Ich werde euch alle mit dem Heiligen Geist taufen. Gott möchte nicht, dass wir alleine auf dieser Welt zurückbleiben, sondern er möchte uns seine Power, die Auferstehungskraft, die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. In der Bibel steht, dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die wohnt in uns. Wow, noch nichts gespürt davon. Das muss man nicht immer spüren, das ist einfach eine Tatsache. Es ist eine Tatsache, dass die Auferstehungskraft in dir wohnt. Und Gott möchte, dass du und ich, wie damals die Apostel, durch diese Welt gehen und anderen Menschen von dieser Auferstehungskraft erzählen. Da geht es nicht in erster Linie um das, ja Gott hat, das stimmt nicht mehr so, theologisch nicht mehr richtig. Ich glaube, wenn wir das nicht so erleben, müssen wir uns in erster Linie fragen, sind wir mit dem Lebendigen verbunden oder jagen wir toten Ritualen hinterher? Neunter Punkt, ihr werdet meine Zeugen sein. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, ja bis an die Enden der Erde. Und das ist hier nicht eine, ja, vielleicht, wenn du dann Theologie studiert hast und wenn du in der richtigen Kirche bist und irgendwie, dann wirst du vielleicht einmal, wird es einige von euch geben, die dann. Es war nur eine Tatsache, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann ist ein Himmel gefahren, sind alle da gestanden und haben geschaut. Das Heilige Geist gekommen und dann ist die Geschichte losgegangen. Wir erinnern uns zu Ostern an diese Auferstehung, an diese Power, die Jesus losgetreten hat. Und es war wie so eine Stabsübergabe. Gott hat seinen Sohn Jesus geschickt, er hat einen Auftrag gehabt hier, er hat es vorgelebt, er hat den Himmel geöffnet durch den Kreuzestod, hat durch die Auferstehung und durch Pfingsten alles möglich gemacht und er ist in den Himmel gegangen und hat gesagt, ciao, ich komme dann irgendwann wieder, hat er gesagt, vor 2000 Jahren, aber er hat den Menschen einen Stab übergeben, gesagt, okay, das war mein Auftrag, jetzt bist du dran. Du bist dran, du bist zwar noch jung, wurscht, oder? Sonja, auch noch jung, wurscht. Dich brauche ich. Und das heißt nicht so, du kriegst den Stab einfach so und denkst, ah super, jetzt bin ich Christ und kann das für mich behalten. Das ist der Auftrag, dass wir so leben, wie Jesus gelebt hat und diesen Auferstandenen weitererzählen. Ich komme ja aus der Südsteiermark. Ich sagte, das ist dann recht hart, wenn du dort unterwegs bist mit dem Stab, mit dieser Message. Das will ja gar nicht jeder hören. Papsi kriegt auch einen Stab. Papsi hat auch einen Auftrag. Und dieser Auftrag, und ich habe hier zufällig 12 Aufträge, gell? Ah, da ist ein Familienauftrag hier. ein Familienauftrag. Ganze Familie, das sind unsere tollen Geiger. Die heißen nicht Familie Geiger, die sind Familie, die Geigen können. Sie haben ja vor einiger Zeit hier gespielt. Als ganze Familie haben, ich habe noch mehr. Der gehört dir. Das hast du von Jesus dir gegeben. Nicht weitergeben, gell? Ha, das ist auch eine gute Taktik. Ah, Jesus, danke für den Auftrag. Ah, okay, gut. Gott hat einen Auftrag für dich und für mich. Dieser ganze, diese Auferstehung geht einher damit, dass unser Auftrag wieder aktiviert wird, egal wo du bist. Die in der Mitte, die ist schwer zum Werfen. Vielleicht bist du schon länger im Glauben, oder? Wegen mir bist du zum Glauben gekommen. Na, genau. Du hast einen Auftrag. Vielleicht bist du noch etwas neuer und weißt noch gar nicht so genau, was da passiert. Aber wenn du das erste Mal heute hier bist, wenn du das erste Gebet sprichst, hat Gott einen Auftrag für dich. Auch der Pianist kann sich nicht hinterm Piano verstecken. Er hat auch einen Auftrag, anderen Menschen von der Auferstehung zu erzählen. Und Schweizer haben auch einen Auftrag. Und das muss dir bewusst sein. 12. Dieser Auftrag ist nichts, ist keine Last. Das ist das Gleiche, was jemand für dich getan hat, dass er dir eines Tages erzählt hat von diesem Jesus, für dich da war. Vielleicht waren es deine Eltern, die ihren Auftrag wahrgenommen haben und mit dir gebetet haben als Kind. Vielleicht war es irgendein Schulfreund. Vielleicht hat dich jemand hierher gebracht und gesagt, hey, schau, Ostern, geh in die Kirche, kommst eh nicht mit. Aber heute bist du hier. Und lasst uns nicht an Ritualen festhalten. Es ist ein lebendiger Gott, der lebt heute noch genauso intensiv und leidenschaftlich wie damals. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche diese Zeichen der Zeit sehen, aufwachen und wirklich sagen, hey, wir wollen Jesus, wir wollen von Jesus erzählen. Wir müssen ihn verteilen. Es gibt nur uns hier, viel mehr nicht, alle Christen in der Stadt meine ich natürlich auch, aber das sind wir Menschen, die von diesem Gott erzählen. Und ich möchte dich heute einladen, vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und wenn du diesen Jesus nicht kennst, möchte ich dich wirklich einladen, dass du heute dein erstes Mal ein Gebet sprichst. Vielleicht ist es online auch etwas für dich, aber ich möchte dich einfach einladen, du kannst heute Gott mit einem Gebet begegnen. Und für uns alle anderen hier, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, ich möchte dich auch challengen. Vielleicht merkst du, mein Glaube ist gar nicht so lebendig, wie ich das gerne hätte. Dann kannst du jetzt einfach als ein Akt des Gebets aktiv aufstehen und sagen, Jesus, ich möchte einen lebendigen Glauben mit dir leben. Und ich würde gerne gerne für dich beten, wenn du heute aufstehen willst. Wer aufstehen will, ganz freiwillig. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du uns begegnen willst. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, du siehst so viele Menschen, wo jetzt stehen. Ich bitte dich, Vater, dass du uns als diese Dimension von Ostern, diese Dimension von der Auferstehung, da bitte ich dich zuerst für mich, dass du mir begegnest. Ich möchte es einfach voll ergreifen und mir bewusst machen, immer wieder, dass ich nicht nur irgendwo ein Ritual habe und in die Kirche gehe und das mein Anker ist jede Woche. Ich weiß, dass das alles wichtig und gut und richtig ist, aber ich wünsche mir, Gott, dass diese Tatsache mich im Alltag begleitet. Vater, ich möchte aktiv denen vergeben, die mich verletzt haben. Ich möchte aktiv mir wirklich sagen, Gott, ich möchte mehr von dir. Ich möchte mehr von dir erleben. Ich möchte nicht in einer Box festgesteckt bleiben, sondern ich möchte mit dir leben. Und ich danke dir für Ostern. Danke für die Kraft von deiner Auferstehung. Danke für deine Versprechen, die du uns gegeben hast. Und da möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Und ich möchte dich heute, der du hier bist, segnen, auch mit dieser, mit diesem Bewusstsein von Ostern. Und ich segne dich, dass du Ostern wirklich neu erlebst, dass du Ostern so erlebst, wie du dir das niemals hättest vorstellen können, mit einer Freude, mit einem Frieden, weil dieser auferstandene Jesus hier ist. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.